Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, mach sie an die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor den Mikros.
Papa, wie lange geht das mit diesem Virus noch?
Na, wenn's nach mir ginge, dann höchstens bis nächsten Mittwoch.
Ich würde so gern zum Training. Ich möchte Freunde sehen.
Glaub mir, ich hätte auch Bock, mal wieder ein Konzert zu sehen. Lass uns positiv bleiben, Hoffnung und Liebe streuen. Vielleicht kann dann die Sonne sogar für die Hater scheinen.
Lass uns zusammenhalten, egal ob groß, ob klein.
So ab ins Bett, denn jetzt zieh ich mir fest und flauschig rein.
Na, 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 na. Na, 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 na.
Na, na, na.
Na, na, na.
Fest und flauschig ist hier. Wir haben Sonntag. Sonntag, den 9. Mai 2021. Und Olli, das ist die letzte Sendung vor unserem großen Jubiläum.
Das ist die letzte Sendung, stimmt. Ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt. Die Vorbereitungen laufen, auch übrigens hallo erstmal von meiner Seite aus. Die Vorbereitungen laufen hinter den Kulissen, sind hier in Gang gegangen. Große Weltstars werden uns natürlich besuchen nächsten Sonntag. Erstmal heißt es aber, mit dieser Sonntagssendung fertig zu werden. Jan, du hast mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ich habe vor 10 Minuten eine SMS bekommen, können wir jetzt schon die Sendung aufnehmen? Und ich lag noch natürlich im Garten, bin dann aufgestanden und jetzt sitze ich hier völlig überfordert. Und jetzt habe ich auch noch eine schlechte Verbindung, sehe ich gerade. Mal das Internet.
Ja, ich habe nur die Hälfte verstanden, aber
ich hoffe, dass du mich jetzt besser hörst.
Ich höre dich besser. Ich habe nur die Hälfte verstanden. Ich spüre aber, dass du aufgeregt bist. Nochmal ganz kurz, worum geht's? Akustisch habe ich das nicht verstanden.
Ich bin völlig von dir aus dem Konzept geworfen worden, weil ich befinde mich im Saarland. Wir wollten heute Abend um 20 Uhr die Sendung aufnehmen. Stimmt. Und da habe ich vor 10 Minuten die SMS bekommen, ey, ich muss jetzt sofort aufnehmen. Entweder du bist dabei oder ich mache die Sendung alleine. Und dann habe ich mich natürlich jetzt hochgequält und bin überhaupt nicht gut vorbereitet. Ich verschwende sowieso seit Jahren meine beste Zeit nur für dich. Das ist wie mit so einem Eisschlittschuhlaufkind, was Karriere macht und die Eltern, die machen alles dafür, wirklich.
Ja, ich kann deinen Ärger verstehen, Olli. Aber ich hab das aus zwei Gründen gemacht. Ich habe zum einen gedacht, wir brauchen mal abends ein bisschen frei für uns. Es ist ja zurzeit nicht nur Lockdown, sondern auch Ausgangssperre in eigentlich ganz Deutschland. Und dass wir mal die Freitage oder die Samstage überhaupt mal so einen Abend Zeit haben, nicht für unsere Liebsten, sondern mal nur für uns selbst. Und ich habe gedacht, dass wenn wir heute Nachmittag aufnehmen, dass du heute Abend vielleicht mal ein bisschen Selfcare machen kannst, dass du mal ein bisschen dich um dich kümmern kannst, weil man kommt ja selber in der Pandemie am ehesten zu kurz, weil man so viel tut und macht. Man kocht, man macht Homeschooling, dies, das, Arbeit. Aber dass man auf sich mal hört, das macht man nicht. Es sei denn, man hat einen lieben Kollegen, der sich überlegt, Olli, raus aus deinem gewohnten Alltagstrott. Heute Abend machen wir frei.
Aber Jan, das mache ich doch alles schon. Meine kleine Freizeit außerhalb großer Familienbeschäftigung ist diese Sendung.
Ach so.
Danach sage ich dann immer noch, dass wir noch eine Stunde Nachbesprechung haben. Das ist dann meine Stunde. Das ist dann natürlich völlig gelogen. Da bleibe ich einfach in meinem Arbeitszimmer und gucke noch depressiv YouTube-Videos. So sieht das nämlich immer aus. Ich sage immer, ja, Jan und ich haben noch ein bisschen länger geredet. Das ist doch eigentlich von, ich habe doch schon lange einen Plan. Ich weiß doch lange schon, wann ich meine Zeit kriege. Und zwar immer die letzte Stunde, nachdem wir die Sendung gemacht haben. Ich sage, ja, wir mussten doch noch einiges besprechen.
Das ist, und ohne Witz, das ist eines Tages wird dieses Verhalten gegenüber deinem privaten Umfeld darin münden, dass der Podcast zu Ende ist und du trotzdem noch ins Studio gehst und dann irgendwie den Leuten vorgaukelst, dass du zweimal die Woche 3 Stunden mit Jan telefonierst.
Es ist mega stressig momentan mit Jan. Wir haben auch so zwischendurch ab und zu noch Dialoge, die wir führen müssen und so.
Ja, und dann kommt es irgendwann raus, wie bei Beautiful Mind, dass in Wirklichkeit du da in so einem Zimmerchen sitzt mit Wollfäden um dich rum und dass der Podcast schon lange nicht mehr existiert oder vielleicht nie existiert hat.
Genau, nur in meinem Kopf, wie die Truman Show. Dieser ganze Podcast, das wurde alles nur für uns beide inszeniert. Es gibt doch gar keine Hörer dieser Sendung, Jan.
Ja, das kann alles so eine Beschäftigungstherapie, damit die Gesellschaft uns was zu tun gibt und wir nicht anderswo schaden, hat man uns in so ein komisches Fantasiekonstrukt namens Podcast reingedrückt. In Wirklichkeit gibt's das alles überhaupt nicht. Ab und zu ruft ein Mitarbeiter von einer Mental Institution an, von so einem großen Einerflug übers Kuckucksnest Krankenhaus, der heißt Michael und der tut so, als würde er bei Spotify arbeiten. Und die Typen,
die Sendung fängt schon so sperrig an, das liegt daran, dass meine Aufnahmesituation heute nicht die ist, die ich normalerweise habe. Es hängt damit zusammen, dass du mich aus meinem Rhythmus gebracht hast, ja, und damit, dass ich gerade eben was gelesen habe über Napoleon und da richtig in so einem tiefen Text drin war und den gerne zu Ende gelesen hätte. Ist es nicht erstaunlich, um mal kurz mit dem Thema anzufangen, dass 15 Jahre nach der Französischen Revolution die Leute schon wieder Bock hatten auf, ich sag jetzt mal nicht einen Diktator, aber doch einen strengen Kaiser, nämlich auf Feldherrn, auf Napoleon. Nur 15 Jahre, nachdem man sich die Köpfe eingeschlagen hat, beziehungsweise Köpfe gerollt sind, hat man gesagt, lass den Napoleon das doch schon mal wieder machen. Ja. Man sieht doch, dass die Menschen wahrscheinlich immer in einem Jojo-Effekt leben.
Du meinst, nach der Französischen Revolution, die Fesseln der Monarchie wurden gesprengt und dann hat man gedacht, ja, was machen wir jetzt mit der Freiheit? Und haben sich dann wieder gewünscht, ah, komm, wir brauchen wieder einen starken Führer. Es ist doch letztlich das, was im Politischen eigentlich auch heute noch passiert.
Genau, deswegen meine ich, ja, das ist genauso, es ist der Jojo-Effekt. Man wünscht sich Freiheit, dann weiß man mit der Freiheit nichts anzufangen und dann sucht man sich wieder eine harte Hand, die entführt. Das ist an der Französischen Revolution und wie gesagt, 15 Jahre später, das fand ich so erstaunlich, wurde Napoleon enger, beziehungsweise hat sich, glaube ich, selber gekrönt. Und was ich noch viel interessanter fand, er wurde ja zweimal verbannt. Und da ist mir aufgefallen, Jan, Verbannung ist ja inzwischen gar nicht mehr angesagt. Entweder man kommt ins Gefängnis oder man wird gesellschaftlich geächtet. Vielleicht ist das nochmal eine Strafmethode, die wir wieder einführen wollen sollen. Weil in der UdSSR, habe ich nachgelesen, da wurde noch, glaube ich, bis in die Spät-80er mit Verbannung gearbeitet.
In der UdSSR. Aber,
ja, also in der ehemaligen
ja, Sowjetunion. Ich weiß schon.
Und ich finde, Verbannung ist vielleicht für manche Leute, die eine schwere Phase haben, aber sich in der Öffentlichkeit echt zu oft bewegen mit fragwürdigen Aussagen oder unbedingt meinen, sie müssen jetzt noch mitspielen, dass man die nicht, man kann die nicht ins Gefängnis sperren, aber vielleicht eine Zeit lang verbannen.
Das ist eine gute Idee, gerade wenn man so sieht, wer bei Telegram so eine große Gefolgschaft um sich herum aufbaut, dass man da vielleicht statt da irgendwie, also Verbannung oder erstmal Internetsperre. Aber da traut sich der Gesetzgeber ja nicht, weil ich glaube, wenn man das durchfalten würde bis nach Karlsruhe, dann wäre Internet inzwischen sowas wie ein Grundrecht, wie Wasser oder Essen oder sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das eines Tages mal durchgesetzt werden würde. Wir haben ja mal in einer Sendung
davon... ich bin pro Verbannung. Das können wir schon mal sagen. Wenn ich mal irgendwann eine Partei aufmache, auf alle Fälle pro Verbannung. Ich würde versuchen, das wieder... Ich würde die Todesstrafe nicht zurückholen. Auf gar keinen Fall. Aber die Verbannung, finde ich, ist gar nicht... Verbannung hat man vielleicht zu schnell gekippt.
Todesstrafe ist keine geile Idee, einfach weil man sich einfach so oft dann doch irrt. Also, dass Menschen so zum Beispiel so Gerichtsprozesse oder wenn irgendeine Straftat passiert ist, selbst wenn alle glauben, sie sind super gründlich, ist es so, dass man sich oft irren kann. Ich hatte letztens so ein interessantes Phänomen und zwar mit dem Musical Hamilton. Also zum Thema, wie sich menschliche Einschätzungen von Dingen ändern können und zwar ziemlich radikal und zwar ohne, dass man das vorher kommen sieht. Ich habe das Musical Hamilton ganz toll gefunden, also finde es immer noch ganz fantastisch und das hat das habe ich zum ersten Mal gesehen, ich glaube im Jahr 2017 oder im Jahr 2018 in New York, als es noch möglich war, da einfach hinzufahren. Und ich fand das...
Die Hörer werden sich daran erinnern, über Wochen lang das stand schwärmen.
Dass ich nichts davon anderes erzählt habe. Ja, ich weiß. Aber, übrigens, ich schaue jeden Morgen auf deinen New York-Kalender und freue mich jeden Morgen sowohl über den Kalender, als auch darüber, dass du mir den geschenkt hast. Ich finde, das ist... Ja. Kann man jetzt vielleicht mal öffentlich sagen, wenn Olli Schulz eins kann, dann Geschenke machen. Das ist wirklich...
Das stimmt, also, das stimmt sogar wirklich.
Ich kann ganz Talent gut
Geschenke machen.
Ja, auf jeden Fall geht es um das Musical Hamilton und das handelt von diesem Alexander Hamilton, einer der Founding Fathers der United States of America und der ist der Protagonist und die ganze Geschichte erzählt sich nur an diesem Typen. Der hat aber natürlich auch einen Antagonisten, der heißt Aaron Burr und das ist ein lebenslanger Feind, sein Konkurrent. So ein bisschen letztlich von Alexander Hamilton und Aaron Burr, so wie Joko und Klaas irgendwie auf eine Art, nur ohne richtigen Hass. Wie bei Joko und Klaas, die waren eher... Nein, du weißt, was ich meine. Also die waren Rivalen, aber irgendwie haben die auch zusammengearbeitet. Und das Duell zwischen den beiden endete eben tatsächlich mit einem Duell, in dem die aufeinander geschossen haben und Aaron Burr erschießt Alexander Hamilton. Das ist so ganz grob die Lebensgeschichte. Der einzige Founding Father, der nicht alt geworden ist. Und Aaron Burr ist danach wirklich in der Versenkung verschwunden, in dem Loch der Geschichte. Niemand sprach mehr über den und spielte eigentlich erst wieder eine Rolle, als das Musical rauskam. So, und jetzt habe ich das gesehen und habe gedacht, boah, Alexander Hamilton, toll, man ist bei der Heldenreise mit dabei. Dann am Ende diese Tragödie und er stirbt. Und habe mich bestimmt 2 Jahre lang irgendwie immer, wenn ich das auch gehört habe, nochmal drin war und das gelesen habe, mit dem identifiziert. Und irgendwann setzte so unbemerkt ein Shift ein. Und man merkte auf einmal, dass die eigentlich nachhaltigere Figur, die viel spannender ist, an der es viel mehr gibt, über das man nachdenken kann, eigentlich der Antagonist war, der sein Leben lang nämlich nicht dahin kam, wo er hin wollte, der eben nicht an Washington Seite war, sondern der irgendwie immer da gerne gewesen wäre, der am Ende dann tragische Fehlentscheidungen getroffen hat. Das habe ich beim ersten Mal gucken überhaupt nicht so wahrgenommen, dass das irgendwas ist, was ich irgendwie cool finde und muss aber sagen, was jetzt am Ende bleibt, ist, dass die eigentliche Hauptperson des Stücks von Alexander Hamilton, ist eigentlich der Antagonist, der Aaron Burr. Das hat sich aber erst nach mehreren Jahren herauskristallisiert. Und ich glaube, dass sowas in der Geschichte mit Perspektiven und Blicke auf Dinge auch immer passiert. Alleine schon deswegen sind Hinrichtungen eine ganz miese Idee und Todesstrafe eine ganz miese Idee. Weißt du,
allerdings sind die relativ endgültig. Danach musst du dir keine Gedanken mehr machen, ob das Urteil jetzt rechtlich war oder nicht.
Weil eben. Es gibt auf. Naja, eben, also selbst wenn das Urteil in der Zeit, in der es gefällt wurde und durchgeführt wurde, richtig war, das muss ja nicht mal Nationalsozialismus sein, wo man relativ klar sagen konnte, das Urteil ist wahrscheinlich falsch, wo so eine komprimierte 12-jährige Phase Tyrannei ist, sondern selbst in Gesellschaften wie in den Vereinigten Staaten von Amerika beispielsweise, wo ja es auch immer die Todesstrafe gibt, wenn du da dann dir mal anschaust, wie das Gefängnissystem in Amerika funktioniert, wer da am Ende hingerichtet wird, aus welchen Gründen, wie unterschiedlich das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat. Selbst wenn man das dann mal mit etwas Abstand versucht zu betrachten oder sich überlegt, wie wird das eigentlich in 100 Jahren gesehen, glaube ich, ist das schon allein deswegen aus der Perspektive eine falsche Idee, Leute hinzurichten. Nicht nur, weil man sich irrt. Und Richter irren sich ja total oft. Richter irren sich leider, total oft. Und Staatsanwälte auch. Und Verteidiger auch. Es ist nun mal so.
Es ist nun mal. Es ist leider im menschlichen Bestreben mit drin. Nicht im Bestreben, nicht, aber es ist in einem menschlichen
Dingsbums.
Also weißt du,
ja. Guck mal, was ich gefunden habe. Das wollte ich, da habe ich gerade schon in die Kamera gehalten. Ich habe diese.
Was war das? Ich habe es gerade nicht gesehen. Dieses schöne Bild von uns beiden.
Das wunderschöne Kochbuch. Das muss ich jetzt mal sagen, weil ich bin jetzt. Heute ist der letzte Tag im Studio. Wir machen jetzt Sommerpause. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen Ablage gemacht und sitze ausnahmsweise nicht in meinem Hörfunkstudio, sondern in meinem Fernsehstudio, in der Hörfunkecke. Und räume mir so ein paar Sachen rum und habe eben das wunderbare Kochbuch, was die Anne uns gemacht hat. Das heißt,
also wirklich erstaunlich, mit so viel Liebe gemacht. Es heißt deftig und delikat. Wir beide sind computeranimiert oder es ist gezeichnet auf alle Fälle. Sind wir da drauf? Es sieht ganz süß aus, finde ich. Aber viel süßer, finde ich, mit wie viel Liebe die gesamte Detailarbeit gemacht wurde und auch alle Gerichte da drin beschrieben sind, die in dieser Sendung schon mal aufgetaucht sind.
Genau, vielen Dank nochmal, Anne. Wir haben uns, glaube ich, schon mal bei dir bedankt, aber noch nicht so ausführlich. Das ist eine wirklich... ein ganz tolles Buch. Ich habe mich total gefreut, dass ich es gerade hier wieder gefunden habe. Und es ist wirklich alles drin von meinen Blaubeeren. Hier, warme Brille, Nudeln mit Bolognese, Capri-Eis-Smoothie mit Sekt, Ollis Capri-Drink, Zimtschnecken, Rindfleisch nach Szechuan-Art.
Die Nacho-Teller, alles Mögliche. Es ist wirklich ganz, ganz toll.
Ich kann mich bei der Rindfleisch nach Szechuan-Art noch über meinen Shitstorm, kann ich mich an den Shitstorm erinnern, den ich danach eingefangen habe, weil ich einen willigen Witz gemacht habe. Und dann muss ich mich von mir selber distanzieren und mich natürlich völlig zu Recht entschuldigen. Das war zur Corona-Startphase. Oh, das weiß ich alles noch. Aber
das war eine brisante Phase damals.
Vielen Dank nochmal. Und da vorne ist auch der Käseigel mit drauf. Und zwei pro Auge ein Ei und so. Also ganz toll. Ich glaube, die Auflage ist exakt 2 von diesem Buch. Und
es gibt genau 2 von den Büchern. Es ist aber wirklich ein ganz, ganz tolles Buch. Sebastian Kuhn hat mir versehentlicherweise, ein Hörer unserer Sendung, einige werden es wissen, der macht ganz tolle Animationen von uns beiden, hat mir versehentlich den Becher geschickt, der für dich war. Ich habe mich schon gewundert, auf dem Becher stand, danke für alles, Jan. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass du wahrscheinlich von uns beiden eher der Typ bist, bei dem die Fans schreiben, danke für alles. Bei mir wird immer aufgelistet, vielen Dank für die coolen Musiktipps und für das und das. Aber bei mir wird sich nie für alles bedankt. Das ist auch bei meinen Ex-Freundinnen so. Die sagen, hey, damals war eine spannende Zeit oder so. Ich bedanke mich dafür und dafür. Aber ich habe noch nie gehört, weder von Fans oder irgendjemand, danke für alles. Weißt du was? Ja. Bei
dir. Ich weiß, was du meinst. Ja.
Das steht immer genau bei mir. Danke für das Statement bei Minute das. Danke für diesen Song. Und danke überhaupt für die wöchentliche Sendung. Aber noch nie danke für alles.
Ich glaube, das liegt daran, weil die Leute einfach gerne differenzierte E-Mails schreiben. Und weil du derjenige bist von uns beiden, der öfter auch mal ein bisschen so ganz ehrliches Gefühl durchscheinen lässt. Und bei mir läuft das immer alles vorher noch durch den Bremen-Norder dissozialen Freakfilter und du bist halt der gefühlvolle Typ. Weißt du? Und deswegen sagen die
Leute, zugute kommt, aber ich fand das so süß, dass er auf die Tasse geschrieben hat, danke für alles. Sebastian, keine Sorge, ich werde Jan bei unserem nächsten Treffen in 2-3 Jahren, wenn wir uns persönlich sehen, auf alle Fälle zukommen lassen.
So eine abgegrabbelte Tasche, die dann auch durchgetragen wurde.
Ja, Leute, eine Bitte habe ich nochmal ganz kurz für alle. Ich kriege auch immer, mein Management kriegt einige Pakete und Sachen zugeschickt. Ich bedanke mich für alles. Ich versuche mir das alles anzugucken, mich zu melden, aber hört auf, mir Selbstgebackenes zu schenken. Egal, ob das irgendwie irgendwo hergestellt wurde oder auch Gläser, die nicht mehr knacken beim Aufmachen. Bitte hört auf. Einer hat mir mal so ein Kilo selbstgemachtes Karamell. Das sah einfach nicht gut aus. Sorry und so. Und es ist einfach schade drum, weil so weit ist mein Vertrauen nicht, dass ich Sachen esse, die mir per Post zugeschickt werden. Und es wird wahrscheinlich auch nicht so weit kommen.
Nee, es geht mir auch so. Ich lasse das dann immer tatsächlich vom Team aufessen, weil das ist mir egal, wenn bei denen irgendwas ist, wenn da einer irgendwie Haschkekse isst oder sowas.
Die kann man ja auch ersetzen.
Ne? Oh,
eben absolut, Crunch-Chips, mal ganz kurz. Ich habe mir irgendwie in so einem schwachen Moment Wasabi-Cream-Chips gekauft. Eine Mischung aus Wasabi-Mayonnaise-Geschmack. Das schmeckt wie kalte Kotze. Wirklich, wenn ihr von denen mehr als 3 Tüten verkauft, ne, dann gratuliere ich euch. Also keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Ganz widerlich.
Warum ist eigentlich im deutschen Feuilleton noch nicht sowas wie Snack-Rezension angekommen? Warum wird da immer nur auf Hochkultur gegangen? Weil letztlich Kultur ist Kultur und auch die Snack-Kultur, finde ich, sollte mal ein großes Dossier in der Zeit bekommen, wo dann Lars Weißbrot anfängt, seine Lieblingschips zu besprechen. Dann kommt Idoma Mangold noch dazu und dann gibt es vielleicht noch einen Maxim Biller-Verriss von einer neuen Sorte Pringles.
Aber dafür müsste sich irgendwie einer die Pringles vor unter die Vorhaut schieben und da fällt mir nur Lars Eidinger ein. Und dann würde das vielleicht im Feuilleton besprochen werden.
Nein, aber so ein großes Zeit-Snack-Dossier finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil ich glaube, dass die Snacks, die jetzt eher so aus der Schicht kommen, würde ich jetzt mal behaupten, aus der wir auch kommen, die sind, glaube ich, im Bürgertum angekommen, genau wie wir ja auf eine Art auch.
Irgendwie ja, ne?
Ja, also irgendwie sind wir so ein bisschen im Laufe der letzten 30 Jahre, wie die Snacks auch, so ein Snack, so ein zum Beispiel früher undenkbar gewesen eigentlich, dass sich eine Zahnarztfamilie oder irgendwie, keine Ahnung, ein Rechtsanwalt mit seiner Frau, wo ein Flügel im Wohnzimmer steht, dass die sich diese große Lorenz-Snackbox beim Kinoabend hinstellen, wo man einmal aufmacht und alles drin ist. Undenkbar gewesen. Das war wirklich Assi-Food. Das habe ich aber tatsächlich in den letzten 12 Monaten öfter schon mal gesehen, kann auch an der Pandemie liegen, dass Leute wirklich auch aus höheren Bildungsschichten, wo wirklich die ganze Familie durch Abitur hat und nicht nur einer oder sowas oder wenn überhaupt.
Dass die sich auch diese Mischung holen, ne?
Ja, dass Snacks inzwischen gesellschaftsfähig sind und die sind durchgesickert. Das ist aber ist das bei Snacks, ist das so ein, ist das Climb the Social Ladder? Sind die hochgeklettert oder sind die runter downgedrippelt? Kommen die von oben?
Das kommt natürlich durch diese Zeit, die wir jetzt vor dem Fernseher verbringen, dass wieder eine Snackkultur erwacht ist. Das ist vielleicht das Gute. Rauchmandeln sind ja immer noch meine Nummer 1 unter den Snacks, ne?
Kann ich verstehen.
Geht dir genauso?
Ja, kann ich auch verstehen, aber wir sollen aufhören mit Rauchen. Das ist einfach nicht gut.
Ja, das ist nicht gut, aber für mich, weil die dann so schön durchgeraucht sind, mag ich schon wirklich gerne. Haben wir auch bestimmt schon öfter mal gehabt, die großen 5 Snacks, die man abend vorm Fernseher isst. Bestimmt,
bin ja, ich bin wirklich auf Wasabi Erdnüsse manchmal, also wenn man eine so eine Packung anfängt und dieser super scharfe Kick, den es übrigens sonst nur bei ultrascharfem Löwensenf gibt. Da muss man ja mal sagen, wie interessant ist denn das bitte, dass dieser schärfe Kick aus Fernost letztlich auch bei uns wahrscheinlich parallel erfunden und entwickelt wurde, während sich in Ostasien, also in Japan, eine Wasabi-Kultur entwickelt hat, ist hier parallel vor vielen tausend Jahren eine exakt gleiche Senfkultur entstanden mit dem also fast exakt gleichen Schärfekick. Ja, verstehe ich überhaupt nicht, warum ist das so, wie die Forschung dieses Impfstoffs wird mit öffentlichen Geldern entwickelt. Da stecken so viele Millionen Euro drin. Das musste schnell BioNTech erfunden werden. Warum geben die Patente jetzt nicht frei? Ich habe das nicht verstanden. Ich lese den Spiegel nicht, die lügen doch nur. Habe ich nicht gelesen, ne? Ja, ich leider auch. Ich habe nur ein Interview gesehen bei CNN mit einer der beiden BioNTech-Gründerinnen, die gesagt hat, dass es keine gute Idee sei, das jetzt freizugeben, weil allein die Produktion würde ewig dauern, wenn man das irgendwie anderswo in Fabriken aufbaut. Da sei die Pandemie schon viel zu weit fortgeschritten. Ich weiß nicht so genau. Aber es ist,
Das ist wie mit Heisenberg. Nur er konnte das Crystal Meth so herstellen, ja, weißt genau. du?
Aber du hast auch, ich bin auch zu wenig irgendwie drin, um mich da qualifiziert zu äußern. Sollte man nicht machen. Obwohl das die Sendung ist, die zu, 95% sowieso aus unqualifizierten Äußerungen besteht. Oh, jetzt sehe ich gerade hier, Ich sehe hier gerade an meiner Wand im Büro, ich bin lange nicht mehr hier in meinem Büro gewesen, ich habe eine Zeichnung von dem Zeichner Christoph Hoppenbrock. Der hat früher am Studio König in Ehrenfeld so eine Banderole gestaltet und ganz viele Zeichnungen gemacht, vor vielen Jahren. Und der hat mal die Genese der Fernsehsendung aufgemalt als Comic. Und jetzt schaue ich da drauf und ich muss sagen, die Sendung gibt es schon so lange, dass viele der Leute, die da drauf sind, bereits gestorben sind. Die waren zum Zeitpunkt der Illustration aber noch lebend. Fips Asmussen sehe ich hier, Karl Dall, Mike Krüger lebt, Frankenfeld lebt auch. Aber es sind so ein
Frankenfeld? Paar. Peter Frankenfeld?
Peter Frankenfeld ist auch dabei. Thomas Gottschalk.
Aber lebt nicht mehr.
Der lebt nicht mehr. Natürlich lebt er nicht mehr. Nee. Aber der war schon tot, als es gezeichnet wurde. Ja, aber so ist das. Und jetzt ist diese Woche der Fernsehmoderator Jan Hahn gestorben.
Stimmt.
Plötzlich innerhalb von kurzer Zeit. Und ich muss sagen, ich habe den nicht gekannt und war nicht irgendwie überhaupt gar nicht bekannt. Ist mir nur so Fernseh bekannt und ich fand das trotzdem, hat mich das irgendwie ganz traurig gemacht, weil das ein
Junge. Ich war zweimal bei ihm im Morgenmagazin bei Sat.1. Einmal mit Klaas zusammen, da haben wir so einen Chaos-Auftritt gemacht, der nicht geplant war, wo die beiden noch gerangelt haben, glaube ich. Und dann gab es noch einen anderen Auftritt. So, ansonsten sind wir uns auch nie begegnet. Also ich kann auch nicht so sagen, aber 47 Jahre alt.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich.
Tut mir sehr, sehr leid für alle seine Angehörigen.
Ja. Ach ja, Runterzieher, it's a downer, aber so ist es in der Pandemie, Schmanemie. Das Licht ist zu sehen irgendwie, es kommt langsam näher. Das merkt man im Umfeld, immer mehr Leute, die sagen, ich war beim Arzt, ich bin jetzt aufgerückt in Prio Gruppe 3. Der erste Impfneid ist schon wieder abgeklungen. Also ich glaube, wir haben den Impfneid schon hinter uns, weil das jetzt tatsächlich so schnell geht, dass viele Leute, die Impfgegner waren, so langsam die Euphorie spüren. Die davon ausgeht, dass man sich einigermaßen frei wieder. Ich glaube, dass langsam aber sicher wird das, glaube ich, durchgehen. Ich glaube.
Ich hab's mir gewünscht, aber ich habe noch so alte Kollegen, ich sag mal alte Hamburger Seilschaften, mit denen redest du darüber und dann so, ich lass mir den Dreck nicht impfen, ich habe ein gesundes Immunsystem, Digga. Höre ich immer noch genauso. Und dann merkt man auch so, ab einem gewissen Alter ist einem das alles auch nicht mehr egal und man verändert sich im Alter und man denkt, ich muss ja so viel über nachdenken. Ja, auf einmal, an dieser Sache wird dir doch wirklich klar, wie manche Leute dem Leben gegenüberstehen oder nicht oder wo sie sich da gerade reinrennen. Keiner kann dir versprechen, dass dir nicht in 10 Jahren ein dritter Arm aus dem Kopf wächst, wenn du dich jetzt impfen lässt, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein. Die Wahrscheinlichkeit, dass du aber diesem Virus stirbst oder das weitergibst oder bleibende Schäden hast, der ist wirklich real und vorhanden und deswegen bin ich inzwischen müde geworden. Eigentlich lag der Typ mir am Herzen, wollte ich damit sagen, und ich habe aber gesagt, weißt du, was, dann ist das jetzt so deine Meinung und ich habe meine. Und dann ist man auch so nach eineinhalb Jahren und nach generell dieses ganze Thema, man will einfach nur nicht mehr, man will, dass es aufhört. Und dann habe ich einmal in diesem Spiegelbericht gelesen, dass natürlich dieser Virus uns wahrscheinlich noch 10 Jahre, vielleicht ein Jahrzehnt begleiten wird und wir uns immer wieder neu impfen müssen, weil ansonsten werden wir den nicht wegkriegen. Und all das lässt mich jetzt langsam, um das kurz zu Ende zu führen, lässt mich jetzt langsam so sagen, ich gehe jetzt einfach damit so um, ich ziehe jetzt durch, wenn ich mich impfen lassen kann, werde ich mich impfen lassen und werde jetzt alles so machen, um versuchen irgendwie, dass diese Scheiße vorbeigeht und alles, was in meinem Kopf ist, in meinem Menschenverstand, was ich für richtig halte, das zu machen.
Ja. Und ich kann das auch nachvollziehen, das habe ich diese Woche bei TikTok gesehen, dass es tatsächlich viele junge Leute gibt, die sagen, ey, mal ganz ehrlich, wir halten uns jetzt ein Jahr zurück und zum ersten Mal habe ich das wirklich verstanden. Wir machen keine Party, wir halten uns echt zurück aus Solidarität, nur um dann ein Jahr später, wenn die alten Leute durchgeimpft sind, eine Debatte über die Lockerung von Einschränkungen zu führen, von denen wir aber nichts haben, weil wir die Letzten sind, die geimpft werden. Ich kann das verstehen, also dass junge Leute natürlich mehr die Zähne zusammenbeißen müssen, weil sie es auch können. Und ich finde zum Beispiel, ich glaube, dass das eine wahnsinnige Belastung ist für Familien mit Kindern. Und dass, wenn das Eltern sind, die noch nicht alt sind, die noch in keiner Risikogruppe sind, die eigentlich normal Kinder in der Schule im Kindergarten haben, dass das für die ein echt extra hartes Jahr war. Ich weiß, es ist auch hart als Studentin, wenn man nicht Party machen kann, aber wenn du nebenbei irgendwie arbeiten musst, weil die Wirtschaft am Laufen gehalten werden muss und wenn du dann nicht um die Kinder kümmern musst, aber keine Entlastung hier organisieren kannst, weil irgendwie die Omas sind weggesperrt oder an einem anderen Ort, weil du nicht wegreisen darfst wegen irgendwelcher Ausgangsbeschränkungen. Familien haben es, glaube ich, echt nicht leicht gehabt. Und ich glaube aber auch und konnte es nachvollziehen, dieses Argument von jungen Leuten, ey Leute, ganz ehrlich, wir beißen jetzt ein Jahr lang die Zähne zusammen und jetzt kommt ihr an, glücklich irgendwie rausgeimpft aus dem Zentrum mit 65 und wollt jetzt irgendwie wieder nach Mallorca fahren und wir müssen jetzt noch 4 Monate durchhalten. So ein bisschen unsolidarisch ist das auch und das kann ich auch nachvollziehen.
Das sind so viele Faktoren. Ich finde auch, ich kann diesen Frost total verstehen. Vor allem der Sommer kommt jetzt, weißt du was? Und nachdem du die letzten Sommer, und es ist nun mal so, viele Menschen, wie du sagst, waren solidarisch. Viele junge Menschen auch. Also ich habe wenig mitbekommen von irgendwelchen Scheißgeheimen. Und weißt du was, wenn irgendwelche Leute scheißgeheime Partys in Brandenburg feiern, dann sollen die das machen, wenn die da erstmal auch monatelang wohnen bleiben, meinetwegen. Nachdem sie ihre Party
gemacht haben. Wir können in Brandenburg gerne Partys machen, aber zu
ist das für mich auch völlig in Ordnung. Aber so viele Menschen, wirklich. Und irgendwie ist es aber auch so, dass wir so unflexibel sind. In allen Bereichen. Jetzt wird Stück für Stück, ey, das ist echt, wir sind keine dieses große Ding hat Deutschland echt verloren. Dieses Gefühl, wir sind eine organisatorische, gut durchstrukturierte Nation.
Ja, aber weißt du, was Deutschland dazu gewonnen hat? Wir sind das Land, in dem der fucking Impfstoff hergestellt wurde. Und zwar zuallererst.
Den zuletzt bekommen hat. Nein,
ja, aber aber wir haben ihn auch deswegen zuletzt bekommen, weil wir einen solidarischen Ansatz gewählt haben. Und ganz ehrlich, mir ist lieber ein lahmarschiger Jens Spahn, der irgendwie die Apps nicht organisiert bekommt und sich mit Jan-Josef Liefers in der Zeit unterhält, weil er denkt, das muss er machen, ist mir immer noch lieber als so ein fucking Freak wie Donald Trump das erste Jahr. Das muss er auch mal, ist ja auch fast vergessen. Ey, ganz ehrlich, der ist ja auch echt, der ist wirklich vergessen gerade. Ne? Kommt er nochmal zurück? Ist he coming back?
Nee, und ich habe aber auch das. Nein, der kommt nicht nochmal zurück. Ich glaube auch tatsächlich, dass es genauso mit Corona so sein wird, wenn dann irgendwie genug Leute durchgeimpft sind, dass man wieder Veranstaltungen machen kann. Keiner will mehr drüber reden. Keiner will eine Verarbeitung. Ich möchte auch nicht Bilder eines Jahres sehen oder mit Günther Jauch Menschen oder so. Boah, wo das nochmal durchgearbeitet
jetzt
wird.
Jetzt schon Günther Jauch und bitte nicht, ey.
Wenn das vorbei ist, dann ist auch wirklich Feierabend damit. Dann wird dieses Thema beerdigt irgendwie. Und dann muss man wahrscheinlich mit einem anderen Gefühl durch die Welt geben, dass es ein neuer Virus ist, der uns immer wieder irgendwie treffen kann oder in dieser Welt da ist und man muss dementsprechend irgendwie sich verhalten oder irgendwas dagegen tun. Aber ich möchte das nicht mehr zum Hauptthema machen. Ich habe auch die Schnauze so voll. Wir reden aber schon wieder drüber.
Ja, finde ich völlig okay. Aber weißt du, das habe ich doch schon mal gesagt. Genauso ist es mit der Pandemie von 1920 gewesen. Dass es die überhaupt gegeben hat, ist komplett aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden bis zur Pandemie jetzt. Das ist ja 100 Jahre her und hat 50 Millionen Tote gekostet und das habe ich in der Schule nicht gelernt, das habe ich mal so am Rande mitbekommen, es mir aber auch nicht gemerkt irgendwie, weil ich gedacht habe, es ist unwichtig und ich glaube, das kann mit dieser Pandemie auch passieren. Es kann aber auch sein, dass wir daraus zumindest lernen, dass wir Schutzmechanismen vorhalten oder jetzt wissen, dass das wichtig ist, sich vorzubereiten. Zum Beispiel Masken nicht aus China zu importieren, wenn es zu spät ist, sondern einfach eine Firma zu haben, die irgendwie in Baden-Württemberg sitzt, irgendwie in Tuttlingen, und der Europas größter Maskenhersteller ist, die dann einfach da die Maschinen wieder anmachen kann, wenn es wieder soweit ist. Ich glaube, das ist... fällt mir was ein. Pass auf. Das ist eine Sache, ich glaube, das ist nichts für... Also, das haben Kinder, die so nach 1995 geboren wurden, das haben die nicht mehr mitbekommen. Aber als ich so Jugendlicher war... Ich habe zum Beispiel mal eine Schülerreise gemacht mit der Abgeordneten Marie-Louise Beck von den Grünen. Das war unsere Bundestagsabgeordnete in Bremen und die konnte immer so Reisegruppen organisieren. Und da habe ich mich als Gymnasiast an alle habe ich immer geschrieben, ich möchte gerne mitfahren. Lade mich ein nach Berlin, weil man wusste, es wird alles bezahlt. Ich habe alle Abgeordneten von allen Parteien, CDU, SPD, FDP und Grüne. Und man konnte da eine Woche lang nach Bonn fahren damals und hat alles bezahlt bekommen, Hotel und dann wurde einem alles gezeigt, die Ministerien und sowas. Und da wurde mir bei einer dieser Fahrten, wurde uns als Schulklasse, ich habe das immer für meine Klasse organisiert, auch ein alter, kalter Kriegsbunker gezeigt. Und weißt du noch, wie die aussahen? Die waren teilweise noch, so Mitte der 90er Jahre konnte man da rein und das war der Kalte Krieg gerade zu
Ende. Haben wir auch gemacht, klar.
Und dann gab es so Bunker, so Zwischengeschosse in irgendwelchen Tiefgaragen, überall in der Stadt verteilt. Irgendwelche Metallklappen, die auffuhren auf Marktplätze, wo man dann reinlaufen konnte im Fall eines Atomkriegs. Das ist alles Infrastruktur, die gibt es, die ist gebaut und die ist in deutschen Städten integriert. Und da war das teilweise so, in Bonn erinnere ich mich noch daran, dass das eine riesige Halle war und da waren vierstöckige Stockbetten und die waren alle bezogen und auf dem Bezug war Plastikfolie drauf. Also Schlafmöglichkeiten für 2.500 Leute für den Fall, dass die Russen uns eine Atombombe auf den Kopf drauf werfen. Und das ist das.
Da hätte der Bunker natürlich sehr geholfen, wenn die Atombombe gekommen wäre.
Naja, also für 2.500 Regierungsangestellte, die dann zwar niemanden mehr gehabt hätten zum Regieren, aber die wären dann safe gewesen. Aber das gab es ja auch, das hat man ja auch jahrzehntelang vorgehalten. Oder in Berlin, in jedem zweiten U-Bahnhof kann man irgendwie so eine komische spanische Tür aufmachen und ist dahinter dann irgendwie so eine Katakombe, wo man da das Phantom der Oper drin singt.
Das ist sehr gut. Das haben wir auch besucht. Es gibt auch immer noch diese Führung in Berlin, diese Berliner Unterweltenführung. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen schönen Bunker zu besichtigen.
Von Arafat Abu-Shaka, der macht das nebenbei noch.
Der macht Berliner Unterweltenführung, macht also U-Bahn-Schächte und so, macht Arafat nebenbei, zeigt er dann so. Ich hatte auch, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich gerade noch dazu sagen wollte. Genau, ein Tipp noch für alle, die immer noch Zweifel haben, ob sie denn oder Angst vor der Impfung haben. Wenn ihr die Impfung nicht habt und die Impfgegner haben recht und die übernehmen dann und alle anderen sterben, in der Welt willst du ja nun wirklich auch nicht leben. Deswegen ist es wirklich gar keine andere Wahl. Die Logik habe ich mir irgendwie mal logisch gedacht. Ne? Für alle, die gerade noch Schiss haben, sich impfen zu lassen. Okay, es kann sein, dass die Idioten recht haben, die den Reichstag versucht haben zu stürmen und so. Ne? Aber wenn ihr in deren Welt leben wollt, wenn die das sind, die überleben, dann sterbe ich lieber. Ganz ehrlich, dann sterbe ich lieber durch eine Impfung.
Ja, ist eine, ja. Vor allem, wenn man denkt, irgendwann ist sowieso vorbei und wenn man das mit so einem gewissen Achselzucken implementiert in sein Mindset, dann ist völlig folgerichtig. Wir machen ein kleines Päuschen, Olli.
Ja, pack ein bisschen Musik drauf. Du auch?
Ja, mach das mal. Magst du mal anfangen? Ich muss mal kurz meine Playlist hier raussuchen, damit ich auch wirklich was hab.
Genau, ich will mal, wenn wir schon so ein bisschen schwermütig heute sind, dann möchte ich etwas Positives draufpacken. Die Tom Robinson Band mit 2468 Motorway. Ein richtiger, schöner, gute Laune-Song. Und dann habe ich viel zu selten die letzten Strokes-Platten gehört. Und die Strokes machen immer, die haben einen Trick. Die bringen nur alle 5 Jahre eine Platte rauf. Deswegen freut man sich immer über eine Strokes-Platte. Mhm. Brooklyn Bridge to Chorus von der letzten Platte. Völlig übersehener Hit meinerseits, packe ich auch noch auf die Liste. Und Jan, ich spiele im September, wenn alles gut geht, in Papenburg. Da war ich, glaube ich, noch nie. Die haben sich schon die ersten Leute bedankt und haben gesagt, hier spielen sonst immer nur Rammstein-Coverbands, dass Olli Schulz mal bei uns zu uns kommt. Aber ich nehme gerade alles, ey. Alles, was möglich ist, um irgendwann wieder auf der Bühne zu stehen.
Papenburg, ist das nicht die Stadt wo mit so einem kleinen Kanal in der Mitte, wo bei einmal im Jahr so ein riesiges, so eine, die Aida Luna durchgequetscht wird? Wo das einzige Highlight ist...
Stimmt.
Die Meierwerft in Papenburg. Die bauen dann immer, die ganze Stadt baut eigentlich irgendwelche Freizeitparks für den Ozean und dann wird einmal im Jahr werden die dann in viel zu kleine Ems gelassen und dann fährt da durch Ostfriesland so ein riesengroßes Styling of the Seas oder irgendwie Masturbation in the Sun, die neue Messe.
Aber dieses Jahr wird sich alles ändern, weil dieses Jahr wird auch ein riesengroßer Weltstar, nämlich Papenburgs Bühne, betreten wahrscheinlich.
Und zwar zur Taufe der Masturbation in the Sun 2 spielt Olli Schulz auf dem Deich. Und das stell dir mal vor, wenn du irgendwie bei Marktforschung eingeschlafen bist, heißt deine Kreuzfahrtlinie oder deine Kreuzfahrtschiffe heißen auf einmal Masturbation in the Sun. Die neue Masturbation, das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, die Masturbation in the Sun 3.
Ja, da würde ich mir lieber auf alle Fälle ein Ticket buchen, als für die, was weiß ich, für irgend so ein anderes Ding. Das klingt ja nach was. Masturbation, das verspricht Spaß.
Ja, ich habe jetzt doch keinen Song mehr, weil ich meine, ich habe die Liste verklickt. Dann sind wir gleich wieder dran. Ich bringe aber noch Songs mit. Hier ist Fest und Flauschig. Es ist der Sonntag. Es ist Saarland meets Colonia. Ich fahre tatsächlich übrigens morgen geht es zurück in mein Sommerdomizil. Ich habe mir einen Techno-Club in Brandenburg gekauft.
mit Personal oder ohne?
Mit Personal, mit allem drum und dran. Da möchte ich jetzt eine Ziegenzucht aufmachen und biologischen Ziegenkäse herstellen. Aber auch deutschen Feta.
Aber die Tattoo-Bar-Frauen werden das dann leiten, die da arbeiten.
Nee, und zwar ist das eine Kooperation zusammen im ZDF. Und es wird in Polen mit super viel Kritik aufgenommen. Das ist ein ZDF vom Lizenziert. Das ist unsere Mütter, unser Väter heißt.
Oh Gott, ey. Wie lange du auf den Gag jetzt hingearbeitet hast.
Unsere Mütter, unser Väter. Und zwar ist das ein... ist das ein Schafskäse, wie er zur Nazi-Zeit gegessen worden? Und mit jedem Bissen denkt man, ach ja, wir hatten es früher auch nicht leicht als Nazis. Unsere Nazi-Vorfahren hatten es auch nicht leicht. Ja, ja, klar war das hart im Untergrund und im Widerstand. Aber wir hatten es damals auch nicht leicht in Dresden, als wir Angst haben mussten, dass die Bomben kommen. Und dann sind sie auch noch gekommen. Oh je, oh je. Unsere Mütter, unser Väter. Zusammen im ZDF. Ich habe die Lizenz mir erstanden. Die war nicht so teuer. Es kann sein, dass es Ärger in Polen gibt.
Alles klar.
Entschuldigung, wir sind gleich wieder da.
Genau.
Okay. Tschüss. Bin krankgeschrieben, bin gerade aus dem Krankenhaus raus. Träumerschlaumer oder wie man halt die Scheiße nennt, Alter. Mir tut der ganze Nacken weh, Alter. Und einen Schock habe ich.
Es ist Frühling. Es ist der 9. Mai. Ist das Olli Schulz?
Ja.
Nein.
Und ich bin nackt. Hallo.
Oh, das ist wie wenn man ein Reh sieht im Wald. Immer wenn ich dich sehe, denke ich, oh das, guck mal Olli. Ist auch scheiße. Er ist auch echt scheiße, wenn du so ein Tier bist, was eigentlich die ganze Zeit eigentlich keinen Bock auf Fame hat. Und wenn es dann mal soweit ist, ich glaube, Rehe können den Fame nicht handeln, den die bekommen, wenn sie mal gesehen
deswegen
werden.
Deswegen laufen die immer weg.
Ja, die sind im Wald, die wollen eigentlich in Ruhe chillen, im Laub, unter kleinen Sträuchern. Und dann gehen die mal raus, mal ein bisschen Sonne tanken auf der Wiese, sofort Autos mit Kindern. Lava, Rehe! Rehe! Und haben die direkt wieder keinen Bock. Rehe verdrehen die Augen wieder zurück in den Wald. Keinen Bock auf die Scheiße. Wollen sie nicht.
Ich muss ganz kurz mal ein paar Sachen noch loswerden. Mhm. Feedback gab's zur letzten Sendung. Irgendjemand hat's mir endlich gesagt. Jamaika Papa Kirvin, Weihnachtsreggae in der Fabrik. Da war ich 3-4 Jahre hintereinander. Und das war damals das große Ding. Der Künstler hieß Jamaika Papa Kirvin. Hatte ich ganz vergessen. Vielen lieben Dank für den, der mich darauf gebracht hat. Übrigens hat auch nicht Moses Malone das Brillengestell getragen, sondern Kareem Abdul-Jabbar natürlich von den LA Lakers.
Logo.
Ich glaube, Lakers war der doch, glaube ich. Ja, das ist also, ich habe ein paar Sachen durcheinander gebracht. Ich werde immer korrigiert. Wir haben so viele aufmerksame Fans, die mir dann auch immer gerne helfen. Und dann, Jan, hat sich jetzt gerade, wir haben gerade 5 Minuten Pause gemacht, Bremen 4 bei mir gemeldet und will ein Interview mit mir machen, weil ich am 27.05. in Bremen spiele. Mein einziges Konzert, also bis jetzt und in diesem Jahr, was bis jetzt stattfindet im Streaming-Konzert, also nicht das einzige, aber das erste. Und da habe ich doch glatt zugesagt, weil Bremen 4, wenn ich den Namen lese, verbinde ich das irgendwie mit dir, mit allen, mit es den ganz großen.
Es ist ein guter Sender. Also Bremen 4 kann man nichts sagen. Es ist wirklich Bremen Next, der nachwachsende Sender. Das ist ja so bei Radiosendern, wenn einer sich etabliert hat, jung wird die höhere Alter mit den Sendern und dann kommt immer so ein junger, frecher, frischer dazu. Als ich jung war, war Bremen 4 der junge, frische und jetzt ist Bremen Next dabei auch sehr gut, aber Bremen 4, Bremen 1, Bremen 2, Radio Bremen, immer, einfach immer.
Und dann, ja, da habe ich da gleich gesagt, da freue ich mich drauf. Das wird ein Tag, wir fahren mit dem Nightliner, die Band, 5 Leute nach Bremen spielen, da wird ein Streaming-Konzert. Aber es gibt einen so ein bisschen das Gefühl, als hätte man wieder die Aufgabe, durchs Land zu fahren und Rock'n'Roll zu verbreiten.
Aber ihr könntet theoretisch auch mit der Bahncard dahin fahren, einzeln. Aber ihr nehmt einfach einen Nightliner genommen, weil die halt auch leer stehen, die Nightliner, ne?
Ja, und auch weil wir uns mega freuen. Erstmal kann man Nightliner-Fahrer mal wieder bezahlen. Wir sind ein, sag ich mal. Und wo ich schon dabei bin, muss ich ganz kurz zu meinem Hausboot kommen. Ich muss kurz ein bisschen erzählen.
Ich hab leider den Jingle jetzt hier nicht, sonst würde ich... Ich mach mal das Hausboot. in der Bilch riecht's nach Scheiße.
Es riecht echt tatsächlich. Finn hat vorhin gerade angerufen. Wir haben jetzt die Schnauze voll. Wir wollen nicht mehr. Wir haben einen Kompost-Scheiße Bio-Fabrikat gehabt da unter. Mhm. Unter dem Schlafzimmer von Finn wurde 8 Stunden lang die Scheiße durch 3 verschiedene Mägen, also mechanische Mägen, gehäckselt, damit es dann biogerecht entsorgt werden kann. Das dauert aber 8 bis 10 Stunden und alles riecht in der Zeit auch nach Scheiße. Deswegen haben wir uns jetzt für das andere Konzept entschieden. Wir lassen die Scheiße in die Elbe fließen, wie alle anderen Hausboote auch. Nein, Quatsch, wir würden uns jetzt für ein komplett anderes Konzept entscheiden. Ich wollte erzählen, wir haben jetzt tatsächlich eine tolle
Frau engagiert. Ja, stopp, ganz kurz, stopp mal eben. Für welches Konzept entscheidet ihr euch denn jetzt? Was macht ihr denn jetzt mit der Scheiße?
Na, wir werden dafür sorgen, dass das jetzt wahrscheinlich...
Jeder, der AA muss, kriegt so einen Toppitz-Beutel, 1 Liter mit so einem Ziploc-Verschluss. muss
das wieder mit... installiertes Klo vorm Hausboot.
Ah, auch nicht.
Auch nicht schlecht. Dixie-Klo vorm Hausboot.
Auch nicht schlecht.
Jetzt haben wir Salome eingestellt. Salome ist eine tolle Frau, die dafür sorgt, dass wir ein Daily Business haben. Das ist der größte Segen, der Finn und mir passieren konnte. Fast hätten wir das Hausboot schon wieder verkauft oder uns im Boxkampf irgendwie zu Tode geboxt, wem das Ding jetzt gehört. Jetzt haben wir endlich jemand, der sich um das Daily Business kümmert. Salome versucht dieses Monat auch noch, weil sie auch so lange schon irgendwie im Nachtleben bzw. im organisatorischen Bereich tätig ist, eine Charity-Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die ich sehr unterstütze. Die heißt All Hands on Decks. Die findet am 22.06. statt. Mhm. Da sind mega viele gute Künstler dabei und ich muss das hier ganz kurz bewerben, weil mir diese Szene einfach unheimlich wichtig ist, weil mir die gesamten Leute, die da ewig kein Geld verdient haben, wichtig sind. Ihr könnt euch schon mal umgucken, googelt doch schon mal All Hands on Decks. Ich würde das alles auch nochmal in der nächsten Sendung kurz erzählen. Ich will gar nicht zu viel Werbung für mein Boot machen, aber das ist eine gute Sache, das ist eine Charity-Veranstaltung, die auch sehr transparent ist mit den Spenden und ich glaube, das wird eine tolle Sache und ich werde selber auch vor Ort sein, am 22.06.
Du sagst gerade so, du willst nicht immer nur über mein Boot reden. Willst du nicht mal über mein Boot reden? Das Problem ist, ich habe noch keins, aber ich würde an dieser Stelle, falls jemand mir ein Boot schenken möchte, ich würde nicht auch gerne 2, brauche aber auch einen Liegeplatz.
Das wäre eigentlich der größte Diss, wenn jetzt irgendjemand das genau qualitativ gleiche Boot dir einfach schenkt und sagt, ich habe das gesehen, was die gemacht haben, ich habe so eins über. Böhmermann, hier ist für dich.
Und dann zwar mit der Notiz, danke für alles.
Danke für alles.
Hier ist ein Hausboot. Ja, genau, gleiches Hausboot, weniger Stress.
Weniger Stress. Auf alle Fälle wollte ich das kurz erzählen, dass das so schön wird, weil man sich das wird so ein bisschen wie Live Elf den ganzen Tag. Hast du damals, du warst noch zu klein für, nee, du warst noch gar nicht geboren. Doch,
Jahrgang 81 bin ich. 81.
Ja, da warst du 4 da. Ich bin da nackt durch die, meine Eltern waren den ganzen Tag nicht da. Das war meine Erweckung vom Rock'n'Roll, kann man wirklich mal erzählen. Als ich Live Aid den ganzen Tag gesehen habe, das war das Aufregendste auf dem Fernseher, diese Live-Übertragung, den ganzen Tag Musik, werde ich nie vergessen. Ist aber auch schon so eine Geschichte, die genau zum nächsten Punkt kommt, den ich mit dir besprechen will. Mhm. Diese gesamten Magazine, die alte Rockplatten nochmal neu besprechen und so Sonderausgaben machen, Jubiläumsausgaben, so AC/DC, 30 Jahre später nochmal Highway to Hell und so. Diese ganzen Leute, das machen die alles für so eine Story. Arschlöcher. Und ich kenne einen Typen, der drauf reinfällt und sich das alles kauft, und das bin ich. Wirklich. Ich bin genau in dem Alter, wo ich jetzt anfange, so richtig schön neunmal die Jugend aufzuarbeiten. Jetzt habe ich mir gerade heute eine Stunde angeguckt, wie man ein Star Wars Lichtschwert sich so auftunen kann, dass man das irgendwie, das ist fast wie ein echtes ist, von Kylo Ren oder von Luke Skywalker. Das kostet 700-800 €. Und ich frage jetzt mal für einen Freund hier in der Sendung. Mhm. Also normal, es geht so, man kauft sich das normale Star Wars Lichtschwert, das kostet schon 200 €. Dann schickt man das an so Typen, die das so auftunen, und dann sind die richtig authentisch in ihrer ganzen Art, mit den Geräuschen und so, kostet aber 600-700 €. Ist viel zu viel Geld eigentlich. Aber kennt jemand einen, also jemand von euch so einen, der sowas macht? Das wollte ich einfach mal fragen, für einen Freund.
Ah, okay. Ja, werden sich bestimmt Leute bei dir bei Instagram melden. Ich habe beim Konzept Laserschwert immer das Problem, gedanklich, Laser ist ja...
Lichtschwert.
Oder Lichtschwert. Wie kriegt man das Licht so begrenzt, dass es auch wirklich aufhört... Wenn das Schwert aufhört, also genauso lang wie die Klinge des Schwerts, soll das Licht nur gehen und nicht weiter. Das verstehe ich technisch nicht, weil das ist ja, die drücken auf den Knopf und dann fährt das so. Dann ist es ungefähr so.
Ich habe eins gesehen, das ist so geil. Das flackert genauso wie das von Kylo Ren.
Ich meine jetzt nicht das Gefakte, sondern das, wenn das echt wäre. Wie ist das Tech? Du drückst auf den Knopf, machst ein, wie so ein, auf so einen Regenschirm, auf so einen Knirps, drückst du drauf, dann fährt aber kein Regenschirm raus, so ein Schwert. Aber das Licht hört dann nach 70 Zentimetern auf und kommt wieder zurück und hat da so ein Powerblade, mit dem du Sachen.
Das ist ja keine, das ist ja Energie, das ist ja. Das
ja, aber wie so ein großes Kalippo. Was da so rauskommt.
Was
aber,
da rauskommt.
Aber das ist ja, und die Akkufrage. Was für Lithium-Ionen-Akku sind da drin, damit das, weil das, ich kann mir vorstellen, dass sowas technisch möglich wäre, aber dass man das dann irgendwie nur für 30 Sekunden anmachen kann. Dann ist der Akku alle.
Also das kann dir alles Harald Lesch erklären. Das weiß ich auch nicht. Ich will das Ding einfach nur besitzen, sehr gerne.
Ja, es ist, ich verstehe das Konzept Laserschwert als Idee, aber da ist der Mensch noch nicht so weit genug. Genauso wie beim Thema Flugtaxis. Wollte doch eigentlich Doro Bär und Markus Söder wollten doch schon in dieser Legislaturperiode da immer aus Nürnberg nach Berlin fliegen mit Flugtaxis.
Das wollte Helmut Schmidt in den 70ern schon.
Ja, aber warum ist das? Weil das ist zum Beispiel ein Konzept, ich weiß noch, ich kann mich an diese kleine Technikmeldung erinnern, dass es Forschern gelungen war, winzig kleine Elektromotoren herzustellen, die so klein und leicht waren, dass man die, wenn man die mit Propellern versieht, dass man da eben diese kleinen Fluggeräte bauen kann, die Drohnen, die wir heute kennen. Und die Technik ist schon relativ alt und eigentlich ist es möglich. Und auch, dass man die koppeln kann mit WLAN, dass die sich wie so ein Staubsaugerroboter, wenn die alle sind, in Stationen stellen, wo die wieder aufgeladen werden und sowas. Aber warum da nicht Frank Thelen? Weil der ist so ein visionärer Typ, aber warum der da nicht mal vorher mal jetzt schon skaliert hat, sondern immer noch in der Skizzenphase ist, das verstehe ich nicht.
Weil eine gute Idee muss lange überlegt sein und man muss wirklich wissen, ob man angreift oder nicht. Das ist das Wichtigste. Die Entscheidungsfrage, also Findungsphase.
Ja, okay. Ja gut, Olli Schulz.
Ach Jan, ich habe noch was auf dem Zettel heute.
Oh, was ist es?
Weißt du, warum ich nochmal im Saarland bin überhaupt?
Du hast dich in eine Kuh verliebt.
Ich hab mich in eine Kuh verliebt. Ich musste nochmal wieder hierher.
Diese schönen braunen Augen.
Diese Augen. Ich bin hier immer mit Juri längst gegangen und irgendwie, wir haben uns immer am Elektrozaun getroffen und haben gequatscht und so. Immer wenn der Bauer nicht da war, ab und zu habe ich auch mal eine Karotte oder irgendwas mitgebracht oder mal später dann auch mal ein Mon Cherie. Und ich musste nochmal wiederkommen. Also, ich habe eine Katze geerbt.
Ach du Scheiße.
Juri is not amused. Und jetzt muss ich mit dieser Katze, morgen ist es soweit, 7 Stunden, weil diese Katze kommt sonst ins Tierheim und ich kann keine Katze ins Tierheim geben. Und jetzt muss ich 7 Stunden mit dieser Katze morgen von Saarbrücken nach Berlin fahren. Das wird jetzt eine Hauptstadtkatze. Ich habe mir schon so eine kleine Jeansjacke genäht, wo hinten drauf steht Hauptstadtkatze.
7 Stunden mit der Katze? Willst du die Katze nicht lieber im Auto mitnehmen?
7 Stunden ist für eine Katze echt richtig hart. Und ich habe auch Angst davor, weil jeder, der schon mal mit einer Katze eine Autofahrt hatte, weiß, dass die abscheuliche Töne irgendwann von sich geben, wenn die die Schnauze voll haben. Dann jaulen die, das geht dir ins Mark und Bein. Und jetzt muss ich diese Katze transportieren. Ja, 7 Stunden. Ich habe schon versucht, irgendwie K.O.-Tropfen oder sonst was. Valium habe ich jetzt bekommen vom Arzt. Eine halbe Valium kriegen die vorher. Und dann muss ich mit dieser Katze von Saarbrücken nach Berlin fahren. Das ist das größte Abenteuer, was ich bis jetzt in diesem Jahr hatte. Kein Witz.
Aber wie ist denn das mit der Katze dann, wenn die in Berlin ist? Also Hauptstadtkatze ist ja schön als Witz, aber wie kommt die denn da zurecht? Du wohnst ja in diesem Innviertel da im Osten, knapp hinter der ehemaligen Grenze.
Da ist ja viel freier, weil wir, das wird ja alles neu angebaut. Ich wohne ja in diesem Gebiet, das hat Joko mir damals empfohlen, hinter Brandenburg, wo dieser See ist und so, dass ich da jetzt auch wohne, wo alle Promis eigentlich hinziehen.
Auf dem alten Gelände von Hermann Görings Landsitz, Karin Hall, das ist ja jetzt wieder vermietet an Promis. Da haben so alle Promis so bunkerlos. Die sitzen auf dem alten Hermann Göring Landsitz.
Das ist so Gated Community, alle Promis bei Göring Promis.
Genau.
Und das ist dann so, dass ich da bis jetzt der Einzige, ich warte noch auf die anderen Promis, bis jetzt wohne ich da erstmal noch alleine.
Ja, aber du bist Ankermieter. Wenn du da bist, das ist wie in Köln-Widdersdorf, da haben die einen Golfplatz gebaut und haben dann gehofft, dass geile Leute drumherum ihre Häuser bauen. Aber um Golfplätze bauen keine geilen Leute ihre Häuser. Sag ich jetzt mal so. Nicht. Konzept leider nicht aufgegangen. Naja, Entschuldigung.
Naja, jetzt habe ich diese Katze, weil das, ich will die nicht ins Tierheim geben. Jetzt fahre ich mit der Katze und dann muss die auch noch sich umgewöhnen. Dann hat die auch noch einen Hund als Mitbewohner und dann ist es auch eine Hauptstadtkatze jetzt,
und, tatsächlich. Und du bist ein Rockmusiker. Auch das muss eine Katze erstmal hinbekommen. Die ist wahrscheinlich eher so, wenn die aus Saarbrücken kommt, eher aus einer ländlichen Region. Andrea Berg, vielleicht mal eine härtere Nummer von Helene Fischer. Du bist ein rockiger Typ. Da muss die Katze sich echt umgewöhnen. Ich kann mir vorstellen.
Und dann noch meine ganzen wechselnden Partnerschaften.
Ist für die Katze nicht leicht, sich da einzugewöhnen. Aber, und ich frage mich, wie die sich in der Stadt zurechtfinden. Die muss ja, lässt du die dann raus oder wird es erstmal eine Wohnungskatze?
Erstmal muss sie sich, du darfst sowieso, wenn du eine Katze mit der umziehst, erstmal 2 Wochen die eigentlich nicht aus dem Haus lassen. Weil die erstmal sich, Katzen sind ja Reviertiere, die suchen sich erstmal ihr Revier. Es wird so sein, es gibt bei mir einen Garten, aber erstmal bleibt die drin, weil da sind viel große Straßen drumherum. Ich muss mal sehen, es ist immer noch besser als die Alternative, die Katze hier lassen irgendeinen Fremden geben, der keine Ahnung, der die jene Arm schminkt und irgendwie ein Kleid anzieht oder was mit der Verrücktes mit der macht. Nee, die Katze bleibt bei mir auf alle Fälle. Mhm. Und das wird einige Probleme geben. Ich bin ein bisschen nervös, gebe ich ehrlich zu. Und ich bin noch nervöser, wenn diese Sendung rauskommt und dann erstmal die ganzen Katzenfreaks und Tierfreunde mir ihre Empfehlung geben oder sagen, was sie von der ganzen Aktion halten.
Ja, ich bin froh, dass ich in diesem Tiergame gar nicht mitspiele, weil ich...
Manchmal bin ich auch neidisch, dass du überhaupt keine Gefühle hast für Lebewesen, außer jetzt vielleicht die engsten. Ja. Also die engsten Vertrauten.
Es hat Vorteile, es hat aber auch viele Nachteile. Am Ende ist es plus minus null. Ist okay, man hält es aus. Oliver, ich hab nichts mehr auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Ich muss nur sagen, ich habe mich heute ausschließlich von Graubrot ernährt. Das letzte Mal ist das passiert, als ich frisch ausgezogen bin von zu Hause. Und da habe ich erstmal die ersten 2 Wochen nur Ramennudeln gegessen, und zwar die billigen für 99 Pfennig oder Cent. Und dann habe ich irgendwann alle Geschmackssorten durchgehabt. Und dann habe ich mich nach dem, wirklich, das ist eine der traumatischsten kulinarischen Erinnerungen. Wir hatten immer Graubrot zu Hause, was einen Tag zu alt war. Das war immer nicht ganz frisch, aber auch nicht. Und zwar war das immer dieses eingeschweißte in Liken Urkorn Mühlending.
5 Scheiben nur oder 10 Scheiben, wurden immer nur so dünn, paar Scheiben drin.
Ja, und
so,
wenn die Stimmung mal gut war, dann haben wir selber abgeschnitten, und die haben auch eine Brotschneidemaschine irgendwann gehabt, bis zu einem furchtbaren Splatterunfall. Dann habe ich irgendwann, als ich ausgezogen bin, hatte ich so einen totalen Graubrot-Jeeper und habe mir sogar ein Gürkchen gekauft und habe so ganz alleine in meiner Einzimmerwohnung, überhaupt, das war so eine beschissene Idee, ein Zimmer und die Küche mit drin in dem einen Zimmer und so. Ich war voll stolz, eine eigene Wohnung, aber es war...
Ja, aber die erste, das ist dir auch in dem Alter noch egal, du bist einfach froh, alleine zu wohnen.
Rauszukommen.
Das ist das größte Abenteuer deines Lebens, das erste Mal, der erste Tag alleine in deiner eigenen Wohnung, raus aus dem Elternhaus, da kannst du noch so viel erzählen, das ist vielleicht keine Erinnerung für immer, aber dieses Gefühl, was dich da trägt, die Welt steht mir offen, auch wenn es natürlich nicht stimmt, aber es ist ein unglaublicher Magic Moment. Ich muss noch kurz mit dir über Hamburg reden, ich habe jetzt immer die Mopo, habe ich im Abo, digitales Abo von der Mopo. Ich mache mir Sorgen um meine Heimatstadt. Atze Schröder ist fast jeden Tag in der Mopo. Der ist nach Hamburg umgezogen und zeckt sich da richtig in die Hamburger Szene ein. Micky Beisenherz hat inzwischen eine eigene Kolumne sogar in der Mopo, wo er über Prominente redet. Alles keine Hamburger. Also Hamburg wird gerade, genauso wie die Berliner, ist, glaube ich, Hamburg gerade wieder eine komplette Innenstadt geworden. Und nichts gegen die beiden Protagonisten, von denen ich gerade geredet habe, aber es sind immer mehr Leute, die Hamburg gerade zu ihrer Stadt machen, Jan. Das kann dir mit Bremen nicht passieren.
Das ist das Gute. Bremen, da hat niemand Bock, es zu seiner Stadt zu machen. Nee, stimmt.
Ich kann mich jetzt an keinen Promi erinnern, der jemals gesagt hat, ach, das hier ist doch Bremen und macht das auch
aber
geil.
Aber Bremen ist die Stadt. Bremen ist die Stadt zum Auschillen. Da ziehst du hin, wenn du in deinem Leben,
zum Aufgeben.
Hochleistungsteil deines Lebens vorbei ist, und wenn du dann mal ein bisschen runterfahren willst, und dann ziehst du nach Bremen, und dann, da gibt's aber auch tolle Immobilien in wunderschöner Lage mit unglaublich tollen Stadtteilen, alte Immobilien. Es ist eine coole Gemeinschaft, eine coole Community in Bremen. Und man ist eigentlich, man weiß, dass man was Besseres ist als zum Beispiel Hamburg oder Niedersachsen. Aber in Bremen lässt es keiner so
man
richtig raus.
Man denkt das, man weiß nee,
man
es,
weiß man es.
Denkt
es. Man weiß es, aber man lässt
woran
es nicht raus.
Woran weiß man das denn? Woran
weiß ich möchte, weil ich ein Bremer bin, ich spreche da einfach auch nicht offen drüber. Bremer sind bescheiden nach außen, aber innen drin wissen sie, sind die Allerbesten eigentlich. Das macht Bremer aus. Und Hamburger tun immer so weltmännisch wie Mönckebergstraße. Wir haben jetzt einen Starbucks da, wo früher der Burger King
drin war. Aber warum wollen denn alle in unsere Stadt?
Ja, weil die denken mit Brücken und mehr Brücken als Venedig. Ja, überleg mal, warum, Alter.
Das sagt kein Hamburger, das sagen nur Leute, die zum ersten Mal nach Hamburg kommen.
Ja, mehr Brücken als Venedig. Ja, ja überleg mal, was mit Venedig und Hamburg ist dann in 10 Jahren, wenn Luisa Neubauer und Greta da wenn die recht haben, was sie wahrscheinlich haben. Dann ist ja Hamburg einfach weg, meine Perle, auf Wiedersehen, blub, blub, blub. Kann die Perle schön hochgeholt werden vom Meeresboden.
Mein Hausboot schwimmt immer oben.
Ja, das ist das Gute. Und das ist nämlich das Geile am Immobilienkonzept. Hausboot. Ich frage mich eh, wie das steuerlich ist. Hausboot, gilt das als Immobilie, weißt du das?
Ja.
Wirklich? Weil es ist ja technisch, ist, weil ein Hausboot ist schon technisch, kann das keine Immobilie sein. Liebe Finanzamt-Sachbearbeiter, der Buchstaben S, O
bis
S.
Willst du mir jetzt irgendwie die Behörde auf den Hals?
Nein, ich will den Sachverhalt mal klären. Mich hat auch interessiert, wie das sein kann, dass Friede Springer Matthias Döpfner 1 Milliarde Euro schenken kann und da keine Steuern gezahlt werden müssen. Ich will wissen, wie Hausboote. Ich denke in Anlagemodulen und Investment, Riester-Renten, weißt du? Die Riester-Rente.
Da musst du mal mit Finn, dann rufen wir mal Finn an in der nächsten Sendung. Der ist da noch mehr Immobilien.
Ja, der sagt halt, ich mache aus dem Hausboot irgendwie ein NFT-Blockchain-Bitcoin-Token. Und dann muss man irgendwie, das Hausboot verbraucht dann auf einmal so viel Strom wie Holland. Aber ist dann dafür digital und nur einmal und so. Sowas macht der dann. Aber sowas will ich nicht. Ich will nur wissen, wie das steuerlich ist mit dem Hausboot. Das ist doch eigentlich eine Sache. Kann man denn irgendwelche, wie ist mit AFA, wie ist mit Abschreibung auf Hausboot-Renovierungen? Wird das auf 10 Jahre umgelegt? Wie ist da die Spekulationsfrist? 1 Jahr, 10 Jahre? Das muss doch mal einer sagen können.
Ich weiß es nicht. Wo bleiben? Wo sind die Prints hier? Das ist alles eine Comfortzone.
Ja, aber wir sind hier in Deutschland, gerade. Weißt du, wir kriegen die Pandemie nicht organisiert. Aber also wenn, also lass mich jetzt nicht die Hoffnung komplett verlieren. Wenn Deutschland in einer Sache Ahnung hat, dann ja wohl in Steuerfachfragen.
Ja.
Ist das nicht das Buch, was
wir können ja nächste Woche mal einen Steuerfachmann anrufen.
Wir können nächste Woche mal eine Steuersendung machen, die Mittwochssendung.
Boah.
Das wäre doch mal.
Die Mittwochssendung ist okay.
Ja, und das ist auch die Sendung mit den Zahlen, weil wir haben immer die Kalenderwoche mit drin, Hashtag 19 und so. Das ist die Sendung mit den Zahlen. Naja gut, ich will jetzt niemanden hier runterziehen, weil morgen ist ja Montag und viele müssen dann wieder irgendwie sich um Steuern kümmern. Ist ja auch echt hart, ne? Das Steuern genau. Und Finanzamt, dass das alles komischerweise keine Pause macht. Also Schule macht Pause, aber Finanzamt geht irgendwie immer weiter. Weiß ich auch nicht warum.
Der Tod und Finanzamt geht immer weiter. Wirklich, ist so. Die haben auch während der Pandemie nicht aufgehört.
Nee, ist aber auch ganz gut so.
Genau. Leute, ihr seid gerade auf dem Stepper. Ihr habt gerade Sex gehabt. Ihr habt masturbiert gerade. Vielleicht habt ihr gerade geduscht. Vielleicht wart ihr gerade im Garten. Vielleicht seid ihr gerade mit euren Kindern unterwegs. Vielleicht habt ihr euch vorne die Ohrstöpsel reingemacht, während hinter die Kinder auf der Rückbank sitzen. Das war Fest und Flauschig. Heute mal eine kleinere Ausgabe, weil auch wir mal zwischendurch abschalten müssen.
Ja.
Wir freuen uns aber, dass ihr dabei wart. Und Mittwoch sind wir schon wieder da. Also es ist ein Schlag auf Schlag. Diese paar Tage, die vergehen jetzt im Fluge. Ich bin dann hoffentlich mit einer lebenden Katze inzwischen in Berlin eingetroffen und dann hören wir uns wieder.
Ich bin so gespannt, wann der erste Vorschlag von Spotify kommt, dass Olli mit der Katze nicht mal irgendwie einen Podcast zusammen machen. So ein Spin-off. Der Donnerstag-Spin-off. Ollis kleine Tiershow.
Kann das eine Podcast-Katze werden, Jan?
Ja, dann aber kannst du dich. Ja.
Können wir die zur Podcast-Katze machen?
Die soll sie erstmal warm spielen in Podcasts von anderen Leuten. Soll die erstmal zu Gast sein, um reinzukommen ins Game. Ich muss erstmal bei Matze Hilscher im Hotel Matze erstmal alles hinlegen, was sie auf der Seele hat. Da muss sie irgendwie mit Jule Wasabi über Rap reden. Rap in der Schwangerschaft. Und dann und solche Sachen. Die Katze muss erstmal reinkommen. Dann noch mal
beim Sex. Die muss erstmal ins Business kommen, die kann ich denken. Hört auf mir immer nur, weil ihr auf Insta irgendwie The Unsunkable Cat oder so lest. Das ist mir zu unoriginell. Oder wenn Wojciech, der Bär, wieder da ist, für Tiere, die es geschafft haben. Ey, das ist auch das Ding. Nichts ist Indie und nichts ist irgendwie im Internet. Man ist kein Individualist mehr. Und die Tiere will ich. Ich will abgefahrene Tiere haben. Schickt mir gerne weiteren Vorschläge. Das war Hörerschelte.
Ja, aber ist auch mal ganz gut. Die können auch mal ein bisschen sich Backpfeifen abholen. Ist nicht nur immer Service und gute Laune und wir machen irgendwie den Tanzbären, sondern die können auch mal ein bisschen liefern und auch mal sich mal Kritik anhören. Warum mal nicht andersrum? Kritik des Medienschaffenden am Zuschauer.
Das ist richtig. Ja. Schaltet wieder ein. Komm, wir hören noch ein bisschen den Song.
Ja, aber die Leute müssen auch nicht, ganz ehrlich, ich sag das nochmal. Sag ich eigentlich oft. Ihr müsst die Sendung nicht hören. Es ist nicht die Sendung. Ich bin auch happy, wenn wir. Wollen wir nicht mal eine Sendung machen, wo wir nur wir zwei das machen, die wir einfach nicht veröffentlichen?
Nur für uns beide.
So ein Telefongespräch einfach.
Ja.
Ah nee, lieber nicht. Ich will immer Zeugen dabei haben, wenn du mit mir sprichst, ohne Leute drumherum. Das ist, nee, oft, das willst du nicht, ne? Ist oft justiziabel. Ist oft,
weißt du eigentlich, dass ich das Gleiche, was ich mit dir gemacht habe, schon mal vor 40 Jahren gemacht habe.
Soft Petting?
Mit 10. Nee, Hot Petting. Sondern wir haben mit dem Cassandra-Kreuz eine Sendung gehabt, wo wir moderiert haben und dazwischen Musik gepackt. Der hieß Stefan, das war mein erster bester Freund. Und mit 14 ist er umgezogen nach Ahrensburg. Und da haben wir uns ein Jahr später im Bus wieder getroffen und haben uns begrüßt wie zwei Fremde. Mit 15, werde ich nie vergessen. Und also, hallo, Gott. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Das war ganz traurig. Und ja. Mit dieser traurigen Nachricht entlasse ich euch jetzt in den Tag.
Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund, bleibt stabil. Und wir hören uns am Mittwoch wieder bei Boomer Cringe Ausgabe 19. Das war Fest und Flauschig vom 9. Mai 2021. Habt einen schönen Sonntag.
Tschüss.
Ey, einen Satz noch, Olli.
Ja?
Einen Satz noch. Man muss versuchen, die Welt zusammenzuhalten. Und wenn es nur in einem Podcast ist.
Ein schöner Satz.